HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Unser Gast an diesem Sonntag ist die Schauspielerin Muriel Baumeister. Sie ist Mitte, Ende 40, hat 3 Kinder im Alter zwischen 4 und 26. Wir reden heute an diesem Sonntag über Sehnsüchte, den Alltag und auch den Teufel Alkohol. Guten Morgen.
Guten Morgen, Bärbel. Ich bin leider, wie du hörst.
Oh mein Gott.
Ja. Genau.
Nimm doch mal die Tampons aus deinen Nasenlöchern raus.
Hab ich schon. Das hat leider nicht wirklich viel gebracht. Okay. Aber ich bin hier.
Du bist eine Heldin.
Ja, ich bin eine Heldin.
Okay, hast du Fieber?
Nein. Also ich bin erstens eine Heldin, zweitens ein Profi und drittens bin ich selbst schuld, weil ich jedes Jahr im Berliner Winter nicht akzeptieren kann, dass man keine Birkenstocks mehr anziehen darf.
Du verteidigst die Reste des Sommers mit offenem...
Ich kämpfe mit allen Mitteln und auch wenn meine Kinder schon längst Stiefel und Mütze tragen, gehe ich noch mit Birkenstocks raus. Und heute hat meine Tochter heute Morgen zu mir gesagt, die große Mama... selber schuld.
Ein kluges Kind.
Wohl wahr.
Und das heißt, du musst irgendwie keine Wattebäusche dir aus der Nase ziehen.
Nein,
das
ist kein
Gag, du bist
so
wirklich erkältet.
Ich bin total erkältet und vor allen Dingen, ich habe schon alles eingeworfen, was man irgendwie einwerfen kann. Einfach, weil ich hier sein wollte.
Du bist,
mich gefreut
du bist ein Schatz. Ich freue mich, dass du diesen Sonntag mit uns und den HR3-Hörern teilst.
Ja, ich liebe Sonntag.
Wir haben einiges zu besprechen. Was liebst du denn an den Sonntagen?
Ich mag dieses, also gerade an den Wintersonntagen im, oh, das klingt ja wirklich grauenvoll, an den Wintersonntagen, ich versuche es jetzt mal mit Sprecherziehung, in Berlin, ich bin ja mit Berlin so, ne? Wie wir alle wissen, ist ja nicht meine Traumehe. Aber wenn es draußen so grau ist und so nebelig und ich habe eine sehr schöne Wohnung und dann ist es da so schön und gemütlich, dass ich mich freue, in einer Sendung zu sein und Tee dazu trinken.
Also an den Füßen trägst du noch den Sommer, das halten wir fest. Aber
na,
in der Wohnung,
ja. Aber ich war ja auch so irre, es außerhalb der Wohnung zu tun.
Nun weiß ich von deiner Sehnsucht Österreich, die ja noch einen großen Platz in deinem Herzen einnimmt. Aber es klingt so ein bisschen, als wärst du gefangen in Berlin. Du weißt, man kann auch umziehen.
Nee, das kann man mit 2 gemeinsamen Sorgerechten nicht, Bärbel.
Okay, die Väter sind also auch in der Stadt.
Die Väter sind in der Stadt und die Väter kümmern sich sehr um ihre Töchter, was ja prinzipiell gut ist. Wenn sie sich auch in Österreich kümmern würden, wäre es für mich besser.
Das stimmt. Hast du denn noch Familie in Österreich?
Ich muss leider immer dazwischen kurz einen Schluck Wasser trinken, damit es wenigstens besser klingt. Meine Mutter lebt in Österreich, meine geliebten Cousinen leben in Österreich. Ich habe Freunde in Österreich. Ich bin Österreicherin. Nicht politisch gesehen, das muss ich immer wieder dazu sagen. Not my government, aber alles andere ist einfach meine Heimat.
Okay, meine Liebe, ich lasse dich jetzt einen Schluck trinken, einen Hustenbonbon einwerfen und wir sind gleich nach einem Song wieder im Gespräch. Die Schauspielerin Muriel Baumeister heute, unser Gast im HR3 Sonntagstalk. Muriel Baumeister, seit neuestem auch Autorin. Sie hat ein Buch geschrieben und das heißt, hinfallen ist keine Schande, nur liegen bleiben. Gemeinsam mit Constanze Behrens. Wir reden über deine Autorenschaft gleich, aber vorher müssen wir noch mal einmal klären. Wenn du als Österreicherin in Berlin bist, gibt es Survival-Tricks für Berlin?
Ja. So viel Zeit hast du nicht. Aber ich gebe mal meine persönlichen Survival-Tricks
her damit
raus. Ich habe ein Abo der Zeitschrift Servus. Ich habe Servus TV auf meinem Fernseher. Wir kaufen immer, wenn wir in Salzburg sind, ein Raumspray. Das gibt es bei dem Drogeriemarkt deines Vertrauens in Österreich.
Und das riecht wonach?
Das riecht nach zu Hause. Das riecht nach daheim. Das riecht nach Sommer. Das ist irgendwie Zitronenmelisse und es ist ganz großartig, kostet 2,50 Euro. Kann man also auch gut mal machen. Und das wird gebunkert und je nach Heimfahrt, also jeder, der mit dem Flugzeug nach Hause von daheim nach Berlin fliegt, muss ungefähr 10 von diesen Flaschen mitnehmen. Die mit Handgepäck reisen, sind befreit und die mit dem Zug reisen, sind am allerschlimmsten dran, weil die brauchen einen eigenen Koffer.
Das verstehe ich. Also ich weiß, was ich dir das nächste Mal mitbringen kann, wenn wir uns dann sehen.
Unbedingt.
Duftkerzen. Und ich weiß auch jetzt, wie deine Kindheit riecht. Wenn du ansonsten die Augen schließt und denkst an deine Kindheit in Österreich, welche Bilder kommen hoch?
Kann dir passieren, dass ich einschlafe vor Glück. Nein, ich bin ja auf dem Land aufgewachsen, Gott sei Dank. Und meine Eltern haben ein altes Bauernhaus abgetragen am Matsee, der ja auch zu meinen Sehnsuchtsorten gehört, lustigerweise, und haben das 50 Kilometer weiter wieder aufgebaut. Also wirklich so Stein für Stein und Balken für Balken mit Zimmerleuten und Dachdeckern und so. Und dieses Haus ist 500 Jahre alt und das ist mein Elternhaus. Es gehört leider mittlerweile mir, was mir nicht so gefällt, aber meine Mutter hat es mir überschrieben und meine Mutter lebt da in der Tat. Und da sind wir so oft wir können.
Und was heißt das, das gefällt dir nicht, wenn es gleichzeitig ein Sehnsuchtsort ist? Wie nennt man diese Häuser noch? Haben die nicht so einen Namen?
Austragshäuser, genau. Also was mir nicht gefällt, ist, dass das Elternhaus mir gehört, weil ich will ja, dass meine Eltern da sind. Jetzt, mein Vater jetzt ja nun nicht mehr seit 12 Jahren, aber meine Mutter soll da gefälligst immer wohnen und immer bleiben und immer da sein, wenn ich nach Hause komme.
Ah, verstehe. Das ist die Zeit, möchtest du gerne anhalten.
Ja.
Nun geht die Zeit ja auch voran. Du bist selber Mutter und
kann man so sagen, ja.
Hast Verantwortung und schreibst ja in deinem aktuellen Buch, wenn wir von Mattsee und der Bergwelt ein bisschen wieder nach Berlin gehen, über deinen Alltag auch in Berlin. Und es gibt so wunderbare Szenen. Eine beschreibst du mit einem Hipstervater mit Bart und Männerdutt und einer dreijährigen Tochter beim Schuhkauf.
Ja.
Weiß nicht, ob das in einem Dorf in Österreich auch passieren
Nein.
könnte, aber
Nein,
teil noch mal diese Alltagsbeobachtung
also,
mit uns.
Mein Lieblingskinderschuhladen ist in der Sretzky-Straße in meinem Kiez, im Kollwitz-Kiez. Und die Verkäuferin bzw. die Besitzerin heißt Annie. Und Annie hat alle Schuhe meiner Kinder ausgesucht. Und Annie ist also eine Perle ihres Fachs. Und da es am Samstag im Kollwitz-Kiez-Markttag ist, wo der ganze Hipster, also es geht ja mittlerweile schon wieder, ich habe schon ein paar ausgesessen, gehen dann die Eltern mit ihren unwilligen Blagen Schuhe kaufen. Mhm. Und so ein unwilliges Blag wollte keine Schuhe kaufen mit 3 Jahren und haute den Schuh Annie auf den Kopf.
Unmöglich.
Ja, warte, es kommt noch viel schlimmer. Und dann sagte Annie zu dem Vater, Entschuldigung, können Sie vielleicht, nee, wieso, Sie wollen noch was verkaufen.
Oh, ist das hart. Also der erzieht überhaupt nicht seine Tochter und hat gar nicht...
Die erziehen die alle nicht. Ich meine, du bist ja auch Mutter und ich nehme an, dass
ich bin eine sehr strenge Mutter.
Ja, so streng bin ich vielleicht nicht, aber ich
so
bin schon gerade. Aber ich bin schon gerade, die sollen schon Sachen verstehen. Und dass man Menschen so nicht behandelt und dass man kein Recht hat, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist im letzten Jahr sehr zu meinem Leitspruch geworden.
Was kommt denn da auf uns zu?
Also im Prenzlauer Berg, wenn die alle in die Pubertät kommen, muss ich da weg.
Wenn dein einer Sohn jetzt schon erwachsen ist und natürlich nicht mehr die Schuhe von Annie vermessen bekommt, die andere aber eben 4 ist und wahrscheinlich noch Zeit mit dir auf dem Spielplatz verbringt, dann warst du ja in den 2000er Jahren auf dem Spielplatz und 2018, 2019 Spielplatzunterschiede.
Meine Mutter sagt immer aus Versehen Friedhof statt Spielplatz.
Oh mein Gott.
Ist ein sehr österreichischer Freudscher. Also meine Tochter ist ein Schaukelfreak. Das kann ich so nachvollziehen, weil ich habe selber ein T-Shirt, da steht drauf, mir reicht sich geschaukeln.
Aha.
Und die Kleine schaukelt für ihr Leben gern und da muss dann geschaukelt werden. Ich habe meine Spielplatzpflicht wirklich abgearbeitet und ich habe nicht mehr so richtig Lust, vor allem nicht auf die
Was
Eltern.
Was nervt dich schon?
Die
Eltern. Die Eltern. Was würdest du denn den Hipster-Eltern gerne mal in die Wickeltasche packen?
Gar nichts. Einfach mal Feuchttücher raus, iPhones raus, Kaffeelatte raus, Zalando-Bestellungen raus. Einfach mal nur einen Keks und einen Apfel und eine Schaufel.
Also wer dich bis jetzt noch für eine Diva gehalten hat, der muss damit aufräumen in seiner Hirnschublade, liebe Myrin.
Ich bin überhaupt keine Diva
im Gegenteil. Du bist krank und du bist da in Berlin heute.
Ja, ich freue mich sogar.
Du hast das Handy. Ja, das ist nicht immer so, ne? Muss man auch mal sagen.
Manchmal kommt man ja zu. Ja, es gibt Sachen, die macht man weniger gern.
Ja, ich freue mich, dass du dich heute freust, weil ich freue mich auch. Und wir gehen jetzt davon aus, dass sich alle HR3er auch freuen.
Da bitte ich doch.
Starke Frau, mutiges Bekenntnis. Wir verbringen heute den Sonntagvormittag mit der Schauspielerin Muriel Baumeister. Den 27. Oktober 2016 würde mein heutiger Gast Muriel Baumeister wahrscheinlich gerne aus dem Gedächtnis streichen. Denn dies war ein, wie soll man sagen, Muriel, ein Tag, auf dem einiges zulief und nachdem es einige Veränderungen gegeben hat. Es gab einen Unfall und es wurde öffentlich, dass du mit Alkohol im Blut 1,45 Promille.
Das ist ganz schön viel.
Das ist ganz schön viel. Mit deiner Tochter im Auto, die war damals 11, diesen Unfall verursacht hast.
Ja.
Was passiert, wenn du heute, 3 Jahre später, an diesen 27. Oktober denkst?
Ich denke nicht mehr an den 27. Oktober 2016. 16? Ja, 16.
Ja.
Ich denke an den 21. Oktober 2017, wo ich nämlich aufgehört habe, Alkohol zu trinken. Und zwar komplett, konsequent und für immer. Und dieser Unfalltag war sozusagen der Vorbote. Da war klar, dass es so nicht weitergehen würde. Und dass ich langsam mal mir Gedanken darüber machen muss, ob das wirklich so normal ist, wie ich das immer verkaufe.
Was ist denn passiert an diesem Tag? Ist was Schlimmes passiert?
Nein,
weil wenn jetzt jemand hört,
Fahrrad touchiert. Ich bin rückwärts gefahren, habe ein Fahrrad touchiert, steig aus, ehrlicher Michel, der ich bin, um zu gucken, was passiert ist, gehe in die Apotheke rein, sage, kennen Sie den Fahrradbesitzer? In dem Moment kommt eine Polizeistreife vorbei und sagt, können wir helfen? Und ich so, fuck. Und dann sagt sie, haben Sie Alkohol getrunken? Und ich so, ja. Und dann meinte sie
Hast
so.
Hast du gleich zugegeben?
Ja, ne, also du kennst mich nicht gut genug, aber ich bin so. Und sie meinte dann auch, wenn sie es nicht gerochen hätte, hätte sie es nicht gemerkt. Und das war eigentlich der Punkt. Weil mit 1,45 Promille es nicht zu merken, ist schon, das muss man, trinkt man schon mehr als mal ein Glas.
Um wie viel Uhr war denn das denn?
Nachmittags.
Nachmittags hattest du 1,45 Promille.
17 Uhr, ja, genau. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist, die war fantastisch, diese Wachtmeisterin. Der bin ich auch sehr dankbar bis heute. Ich habe leider ihren Namen vergessen, aber...
Vielleicht meldet die sich ja nach unserem Gespräch.
Melde dich, genau. Und die habe ich gesagt, sie muss mich mit aufs Revier nehmen. Sag ich, ja, verstehe ich alles, aber ich muss erst mit meiner Tochter sprechen. Mhm. Und dann bin ich zu meiner Tochter, habe mich bei ihr entschuldigt, habe gesagt, ich habe Scheiße gebaut, Süße. Das müssen wir jetzt ausbügeln, leider musst du mit. Und das hat diese Kommissarin so beeindruckt, dass ich mich bei meiner Tochter als erstes entschuldigt habe, dass sie einfach irgendwie auf meiner Seite war. Und die haben mich dann mitgenommen und ich habe gesagt, ich gehe nicht ohne meine Tochter ins Polizeirevier. Kinder dürfen da aber nicht rein. Sag ich, dann haben wir jetzt ein Problem, weil ich lasse sie nicht draußen stehen. Und dann hat ein Polizeianwärter, ganz süß aus Kassel, der hat meine Tochter dann mit ins Auto genommen und hat sie Blaulicht machen lassen und Hupe und Funksprüche.
Bis ein Hesse, ein Superheld.
Ja, ein Superheld, ein super hessischer Hesseheld. Der war ganz süß. Und dann war ich wieder draußen und es lief alles sehr, sehr gut. Die waren auch vollkommen kooperativ wegen Presse und Pipapo. Es kam aber dann natürlich zu einer Verhandlung und diese Verhandlung war öffentlich. Und ich habe gesagt, ich habe Scheiße gebaut, ich bügel die auch wieder aus, ich gehe dahin.
Hättest du wahrscheinlich
nicht,
so
hätte ich nicht gemusst. Müssen, ne? Nee, aber und da war eine Vertreterin der Springer Presse drin. Ob das Amtsgericht Tiergarten das verkauft hat oder ob die da immer Leute drin haben, kann ich nicht beurteilen. Auf jeden Fall ging dann der Rabatz los. Ich habe das gar nicht gemerkt, weil ich war ja wirklich reuig. Ich habe ja wirklich gesagt, ja, meine Schuld. Und zwei Tage später rief mich eine Freundin an und sagte, Süße, warst du schon draußen? Und ich so, nö, mach mal lieber nicht. Und ich bin sowieso kein Freund der Bild-Zeitung, nie gewesen. Ich habe mit denen nie zusammengearbeitet.
Und was hat die schon gelesen, was du noch nicht gelesen
hast?
Na,
dass da, also zwei Wochen lang waren die Titelblätter voll. Also die standen vor meiner Haustür. Es war eine Hinrichtung, Bärbel, absolut.
Es ist eine Situation gewesen, auf die du ja gar nicht vorbereitet warst. Also dich hat diese Freundin angerufen, es gab vorher kein Gespräch mit Journalisten, es gab keine Information über diese mediale Jagd.
Ich kam raus und war tot.
Genau, über diese mediale Jagd würde ich gleich mit dir sprechen. Ich würde dich ganz gerne nochmal fragen, ob dieser Rauschzustand eine Ausnahme war an dem Tag oder hat es das die Wochen, die Monate vorher auch schon...
Das hat es schon öfter gegeben, das war kein Zufall.
Gleich mehr mit Muriel Baumeister an diesem Sonntag. Wir reden heute an diesem Sonntag unter anderem über das Thema Alkohol, denn mein Gast ist nüchterne Alkoholikerin. Sind Sie denn eigentlich für ein Alkoholverbot? 0,0 Promille, wenn wir alle ins Auto steigen. Alkohol hat ja eine ziemlich starke Lobby in unserem Land und ist verfügbar eigentlich überall. Am Kiosk, an der Tanke, im Supermarkt, im ICE, im Flieger. Eigentlich zu jeder Zeit. Unser Gast heute ist die Schauspielerin Muriel Baumeister und über einige Jahre war Alkohol eben ein ganz intensiver Begleiter für dich, Muriel. Warum hast du eigentlich getrunken?
Da gibt es diesen schönen Satz aus dem Kleinen Prinzen, der ist auch in meinem Buch. Der kleine Prinz fragt den Trinker, warum trinkst du? Und der Trinker sagt, weil ich mich schäme. Und dann sagt der kleine Prinz, warum schämst du dich? Und dann sagt der Trinker, weil ich trinke. Also... In unserer Branche ist, das weißt du ja auch, Alkohol und auch vieles mehr einfach wie Brot und Wasser. Also es gibt immer Alkohol für frei, es ist immer ein Grund anzustoßen, es wird immer irgendwas gefeiert.
Es ist der erste Produktionstag, es ist der letzte Produktionstag,
genau, es ist Bergfest, es ist, einer gibt eine Klappe, pipapopapo. Und ich habe ja sehr früh mit dem Beruf angefangen und Also ich bin natürlich auch erblich vorbelastet. Mein Vater war Alkoholiker und irgendwann war das eben nicht mehr so aus Lust trinken, sondern es war auch gegen negative Gefühle trinken.
Ist das denn thematisiert worden in der Familie oder
nee,
war
wirklich.
Das einfach so? Ist nicht offen ausgesprochen worden, weil du hast gerade die Szene des kleinen Prinzen genannt. Du schreibst davor in deinem Buch auch an dieser Stelle: Ich litt unter einer permanenten Magenschleimhautentzündung, habe jeden Morgen gekotzt und danach noch mehr Weißwein in mich reingeschüttet. Die Absurdität dieses Kreislaufes war mir überhaupt nicht klar. Nee. Überall um mich herum bunkerte ich Alkohol. Vor Freunden und meiner Familie
hätte ich jetzt nicht so breit ausgebreitet.
Das Problem.
Naja, das ist ja so, Alkoholiker lügen ja. Das ist ja ganz klar. Und natürlich hat meine Familie sich gewundert, aber die haben ja nicht gesehen, was ich getrunken habe. Und so weit, dass du unter Bettdecken und unter, weiß ich nicht was, suchst, das dauert schon lange. Ne? Das willst du ja auch nicht sehen.
Aber es war ja eine Phase, in der du 3 Kinder zu versorgen hattest.
Ja.
Wie geht denn das mit
Gar
Alkohol
nicht.
Im Blut?
Gar nicht gut. Also ich hatte eine ganz großartige Kinderfrau, also die Kinder waren nie gefährdet. Die war ganz viel bei mir zu Hause. Ich war auch nie betrunken. Also ich habe halt einfach konstant Pegel getrunken im letzten halben Jahr.
Und wie nennst du das dann, wenn das nicht betrunken ist?
Ich war nicht betrunken, ich war alkoholisiert, aber ich war nie jetzt irgendwie besoffen in der Ecke und die Kinder hätten mich aufheben müssen oder sowas. Also das gab's gar nicht. Aber nichtsdestotrotz war das eine Zeit, die furchtbar war.
Du schreibst im Buch von 3 Stufen, in denen das passiert. Wenn man eigentlich merkt, es ist nicht mehr nur dieses gesellige Trinken, sondern es geht rüber in den Alkoholismus. Du sagst, alleine trinken gehört dazu, heimlich trinken und Alkohol bunkern.
Ja, auf jeden Fall.
Warum hat das denn angefangen?
Tut es, wenn ich das wüsste, wäre ich keine Alkoholikerin. Es gab viel Ärger, es gab viel privaten Ärger. Ich hatte nach der Geburt meiner jüngsten Tochter eine postnatale Depression, die aber nicht erkannt worden ist. Und es wurde irgendwie alles immer schlimmer und immer grauer und immer dunkler. Und da hat der Freund, der böse Freund, wie ich ihn genannt habe, einfach mehr Platz bekommen. Und am Anfang lief das besser mit Alkohol.
Was hat er dir
leichter.
Denn am Anfang geschenkt?
Es ist leichter, du hast immer so ein leichtes Schweben. Es gibt ein sehr schönes Zitat von Harald Junke: Glück ist nichts zu tun und leicht einen Tee haben. Und das finde ich nach wie vor total nachvollziehbar. Das ist ein sehr, sehr schönes Zitat und es trifft es genau. Es war einfach leichter auszuhalten.
Und das heißt eben dieser ganze Alltagskram, alles was dazukommt, Verpflichtungen, Gespräche mit Management.
Ich weiß nicht, ob du das kennst, postnatale Depression, das wünscht man wirklich seinem ärgsten Feind nicht, weil eigentlich ist alles gut. Du hast ein gesundes Kind, du hast irgendwie eine Familie und ich war einfach nur traurig.
Das heißt, dieses Kind und das, was man ja auch immer mit dieser Rolle der Mutter verbindet, das kann
das
ja auch eine Belastung sein, dass man denkt,
ich war keine glückliche Mutter. Und das ist natürlich, wenn man mich kennt, ich bin ja ein sehr disziplinierter und sehr selbstkritischer Mensch, das war einfach schwer auszuhalten. Und da hat sich mir jemand vorgestellt, der mir bis dahin noch nicht so bekannt war.
Und dieses Gefühl der inneren Dumpfheit, dieser Traurigkeit, die dich nicht mehr verlässt, das hat dich den ganzen Tag, das hat dich über Wochen begleitet?
Ja, über Monate.
Und über Alkohol ging das weg?
Es wurde besser.
Und wie viel hast du dann getrunken pro Tag?
Das steht im Buch.
Man muss es dann nachlesen. Und das Buch heißt: Hinfallen ist keine Schande, nur liegen bleiben. Und du hast es geschrieben zusammen mit Constanze Behrens, Mürel Baumeister. Du bist heute unser Gast im hr3 Sonntagstalk und gleich mehr. Unser Gast heute an diesem Sonntag im hr3 Talk ist Mürel Baumeister, Schauspielerin, Autorin. Sie hat ein Buch geschrieben über sich. Keine Autobiografie, keine Beichte, kein Sachbuch, kein Ratgeber. Szenen aus deinem Leben, aber auch eine Klarstellung über deinen Umgang mit Alkohol. Du hast uns gerade erzählt, es gab eine postnatale Depression 2015, 2016. Dein drittes Kind war noch ganz klein. Und Alkohol hat dir das Gefühl gegeben, etwas leichter durch den Tag zu gehen und der Versuch, die Traurigkeit zu verdrängen. Das hat natürlich nicht ganz funktioniert. Du hast in der Zeit auch gearbeitet als Schauspielerin?
Ja.
Wie geht das? Wie geht Text lernen? Wie geht es auch?
Ich habe ja nicht beim Drehen getrunken. Also es war ja nicht so, dass ich ununterbrochen getrunken habe, aber es wurde halt immer mehr mein Alltag. Beim Drehen ging es wunderbar, aber das siehst du ja auch heute. Also auch wenn ich krank bin, bin ich da. Das geht schon. Es war halt einfach von allem zu viel.
Und dieses zu viel haben ja vielleicht auch viele, die uns jetzt zuhören. Warum war das nicht anders zu lösen?
Anders zu lösen als was?
Ja, wäre es nicht anders zu lösen gewesen? Nochmal durch Gespräche, sich vielleicht nochmal Hilfe holen?
Ja, aber ein Alkoholiker gesteht sich doch am Anfang seines Alkoholismus nicht ein, dass er Alkoholiker ist. Also der Satz, ich bin Alkoholikerin, der ist mir auch nicht leicht von den Lippen gegangen. Also weder leicht von den Lippen, noch als ich ihn geschrieben sah, dachte ich, ach nö, das muss doch jetzt nicht sein. Kann man das nicht irgendwie weglassen? Bis ich gedacht habe, nee, Muriel, genau darum geht's.
Was verändert es, indem du das aussprichst?
Naja, Trinken hat ja, was ich schon vorher meinte, ganz viel mit Scham zu tun. Du willst das ja nicht. Du willst ja nicht Alkoholiker sein. Du willst ja nicht dich so kontrollieren müssen, dass du immer Nein sagst. Und am Anfang dieser Krankheit, was es ja ist, Alkoholismus ist ja eine Krankheit, und zwar die Volkskrankheit Nummer 1 in Deutschland. Du hast ja das Gefühl, wenn du aufhören musst zu trinken, wird dein Leben scheiße sein. Du wirst immer was vermissen, es wird immer was schlechter sein, darfst es nie wieder tun, und nie wieder ist bei mir zum Beispiel ein Satz, der, oder ein Wort, was gar nicht gut ankommt. Und was du dir nicht vorstellen kannst, ist ein Leben in einer zufriedenen Abstinenz. Und das gibt es. Das habe ich selber nicht für möglich gehalten oder nicht glauben können oder wollen. Es ist mir Gott sei Dank passiert. Also ich habe das erreicht, dass ich in einer zufriedenen Abstinenz lebe. Das heißt, ich vermisse nichts.
Was heißt das, dieses Öffentlichsein mit einer Krankheit, die ja auch so viel Scham in sich birgt?
Es war furchtbar. Also es war absolut furchtbar, und gerade jemand wie ich, der sein Privatleben ja sehr, sehr raushält, also es gibt keine Fotos von meinen Kindern, es gibt ein einziges Foto, was aber auch wieder zurückgeklagt ist, von meiner Tochter, von der Großen, ich habe mir meine Reisen nicht bezahlen lassen, ich bin nicht mit irgendwelchen Presseaufzügen nach oben gefahren, um da irgendwie mich feiern zu lassen. Ich will ja eigentlich nur spielen, und alles andere ist privat. Und das hat dazu geführt, dass dieser Rundumschlag eingesetzt hat.
Das, glaubst du, ist der Grund dafür? Ja. Das ist mit so einer, man kann ja schon von einer Hass- und Wutwelle, es war ja so viel Aggression.
Das war eine Hinrichtung. Das war absolut, die haben mich ja auch berufsunfähig geschrieben. Ich konnte ja nicht mehr arbeiten. Besetzt ja keiner jemanden, der so niedergetreten wird. Ne? Das darfst du ja auch nicht vergessen. Und ich hatte ja dieses Problem trotzdem weiter. Mein Problem mit dem Alkohol. Und das kam noch dazu.
Du bist seit 30 Jahren in der Branche. Du hast mit so vielen Kollegen, mit so vielen Produzenten, mit so vielen Sendern auch zusammengearbeitet. Man kennt dich aus dem Tatort, man kennt dich aus Derek, man kennt dich aus diesem Dokudrama George und so weiter, Traumschiff, you name it. Gab es irgendjemand, der dich angerufen hat in dieser Zeit und dich gefragt hat, Muriel, brauchst du was?
Nein.
Nicht einen?
Doch, zwei Kolleginnen. Also von der öffentlichen Seite nein. Aber ein Kollege, den ich sehr schätze, der selber betroffen ist, der hat gesagt, Süße, ich weiß jemanden, den du vielleicht anrufen solltest. Und der hat seinen Suchtarzt mit mir geteilt. Und dieser Suchtarzt, bei uns zu Hause nur der Doktor genannt, hat mir den Arsch gerettet, schlicht und einfach. Also der war mein Betreuer, der war mein Ansprechpartner, den habe ich getroffen, einmal die Woche. Wir haben zeitweise jeden Tag ge-SMS't. Und der ist einfach Suchtmediziner, und der hat mir das mal alles so in Ruhe erklärt. Und ich war ja auch in zwei Entzugskliniken. Die eine hat 20.000 Euro gekostet und hat nichts gebracht. Und die andere war ausgestattet mit Menschen, die Lanzer-T-Shirts tragen oder den Reichsadler hinten im Rücken tätowiert hatten und so. Kannst du dir ungefähr vorstellen? Ich mit meiner Fresse da mittendrin. Sagen immer alle, das hat ja nicht funktioniert. Das stimmt ja so nicht. Das hat funktioniert. Ich habe ja das Glück, dass ich nach 3 Entzügen trocken bin.
Und nüchtern. Man muss sagen, du hast dich selber am Ende
allerdings
dann eingewiesen.
Ja,
du
nicht
hast,
ganz freiwillig.
Nein, nicht ganz freiwillig, aber ohne dich wäre es ja auch nicht gegangen.
Ja, und ohne Judith Schuller wäre es auch nicht gegangen. Das ist die Mutter meiner Schwester. Also bei uns ist es alles, ich kann dir das erklären, wenn du willst, aber wir müssen es auch nicht erklären. Wir sind 3 Geschwister, aber es gibt keine Hälften. Also wir haben keine Halbgeschwister, weil welche Hälfte? Der hättest du gern oben, unten, rechts, links. Das haben wir uns irgendwann erspart, so wie meine 3 Kinder ja auch keine Halbgeschwister sind. Also, meine Schwester Peri hat eine wundervolle Mutter, Judith Schuller, die eine sehr enge Freundin von mir ist, und die hat irgendwann gesagt, so Muriel, jetzt reicht's.
Und das ist die eine der wenigen gewesen, die wirklich dann auch gesagt hat, ich nehme dich jetzt an die Hand oder...
Nee, da waren schon welche, Bärbel, da waren schon welche aus meiner Familie, die das durchaus thematisiert. Das war schon ein Thema. Mhm. Aber ein Alkoholiker lügt sich aus allem raus. Du willst ja einfach gar nichts anderes als bloß still und heimlich weitertrinken.
Muriel, wenn das raus ist an der Öffentlichkeit, wenn man aber selber noch gar nicht so selbst bereit ist, das als
bereit war ich schon, aber bereit
ist. Achtung, Aussprache in diesem Fall wichtig, bereit ist. Dann müssen wir gleich mal drüber reden, wie das Leben dann ist ohne Alkohol. Ja. Unser Gast an diesem Sonntag ist Muriel Baumeister und ich bin Bärbel Schäfer. Hier ist der HR3 Sonntagstalk und mein Gast ist heute die Schauspielerin Muriel Baumeister, die in ihrem Buch Hinfallen ist keine Schande, nur liegen bleiben, offen und schonungslos eben über ihre Alkoholsucht schreibt. Ein kleiner Unfall im Herbst 2016, nur ein geparktes Fahrrad touchiert, das aber mit 1,45 Promille im Blut. Es gab Häme, es gab Hass in der Presse, im Netz daraufhin. Muriel den Dritten. Den erfolgreichen Entzug hast du dann ein Jahr später gemacht, im Herbst 2017. Begegnest du deinem Leben heute mutiger?
Auf jeden Fall.
Du schreibst ja, du bist angstfrei in die Geburten von drei Kindern gegangen und hast dich dann entschlossen, durch den Schubser deiner guten Freundin in eine geschlossene Psychiatrie einzuweisen und einen kalten Entzug zu machen. Was ist das, ein kalter Entzug?
Also kalter Entzug, jeder Entzug von Alkohol und Substanzen ist eigentlich kalt. Aber in der Charité war das so, ich war wirklich 12 Tage da in einem Zimmer und sonst war nichts. Du trinkst nicht, natürlich, du kannst zwar rauchen, aber das ist da irgendwie, das sind halt auch Leute, wo du denkst, da will ich echt nicht hin, da gehöre ich gar nicht hin. Das ist so, wie wenn man Träume von der Irrenanstalt hat und sagt, ich bin nicht verrückt. Aber es war so, ich gehörte dahin und der Oberarzt gab mir irgendwie 4-mal am Tag die Hand und ich habe immer gedacht, na, ich bin auch ein höflicher Mensch, aber der übertreibt's ja wirklich. Der Fakt war,
vielleicht war der einfach nur dement und hat vergessen,
Nein, du merkst an der Schweißabsonderung der Hand, wie entzügig jemand ist.
Ach so.
Wusste ich. Aber ich bin selber drauf gekommen. Das war das Allercoolste. Weil ich war ja nicht blöd. Das bin ich nie gewesen. Ich war halt einfach nur Alkoholikerin. Und dann saß ich da und hatte nichts außer mir selbst. Und das war kein besonders angenehmer Zustand. Und nach 12 Tagen war ich...
Wie hast du dich selbst angeschaut in diesen Tagen, in diesem Raum?
Am liebsten gar nicht. Am liebsten gar nicht. Und da war auch nichts mehr mit Körbeflächen oder mit Gesprächstherapie, weil das hatte ich ja alles vorher schon. Das wollte ich ja auch gar nicht. Ich war ja auch bei den anonymen Alkoholikern und das ist nicht meine Tasse Tee. Was ich aber da gelernt habe, ist, und wofür ich sehr, sehr dankbar bin, dieser Organisation, die haben einen Leitsatz, der heißt Not Today, nicht heute. Das bedeutet, 24 Stunden lang trinkst du nicht. Heute nicht. Heute hat 24 Stunden. Und am Ende von heute kommt ein neuer Tag und an diesem neuen Tag sagst du dir, heute nicht. Und das ist schaffbar, weißt du, das ist nicht so nie wieder und du darfst nicht und böse und so, das funktioniert bei den wenigsten Menschen.
Also jeder Tag ist ein Tag, den es zu schaffen gilt.
Genau, und den schafft man auch.
Und die Option, liegen zu bleiben, nicht rumzujammern, sondern zu akzeptieren, dass man gescheitert ist und dann eben doch wieder weitermachen, das gehört doch auch zu dir.
Auf jeden Fall, das bin ich auch, weil Scheitern ist jetzt so eine Sache, Deutschland ist halt leider ein Land, das ich hauptsächlich mit dem Scheitern beschäftigt, anstatt mit dem Wiederaufstehen. Und deswegen und auch als Retourkutsche gegen diese Art von Presse, die da stattgefunden hat, habe ich irgendwann gesagt, na gut, dann schreibe ich eben selbst.
Wenn man sagt, man nimmt das Ruder wieder in die Hand und man nimmt die Zügel wieder in die Hand und will selbst bestimmen, was man rausgibt und was man nicht rausgibt, ändert das dann trotzdem etwas? Ändert es was im Zugang zu den Kollegen und zu den Produzenten? Weil du hast eben gesagt, die Existenzgrundlage war damit ja auch weg. Ja. Wer bucht jemanden, der vielleicht unzuverlässig ist, obwohl du das ja am Set nie warst?
Nee, das war ich nie, aber es gab eine sehr schöne Situation mit dem Produzenten Ivo Beck, mit dem habe ich diesen Film gemacht, der neulich lief Käthe und ich mit einer hohen Einschaltquote von 16% Marktanteil, was wirklich richtig viel ist. Und mit dem saß ich im Soho-Haus und er wollte mich gerne besetzen und er eierte so ein bisschen rum. Und ich sag, Ivo, was ist denn? Und er so, ja, ist halt schon anstrengend, ist echt eine schwere Rolle. Also es ist eine Rolle, wo die Frau aus dem Wachkummer erwacht nach 5 Jahren und merkt, dass ihr Mann sie verlassen hat, ihre Tochter sie nicht mehr sehen will. Also wirklich ein Moment, den man nicht haben möchte.
Ein sehr bewegender Film.
Genau, er sagte nichts, aber ich merkte so, er windet sich. Und das ist ja was ich überhaupt nicht aushalten kann. Peinliches Schweigen und Winden. Und dann sage ich, Ivo, frag mich doch einfach. Und dann sagt er, ja, nee. Und ich sag, du pass mal auf, damals war es ein Jahr, ich bin seit einem Jahr nüchtern. Ich sag nicht trocken, weil ich kein Kleinkind bin, sondern ich bin nüchtern. Und er sagt, traust du dir das zu? Sag ich, ja, absolut. Und ich verstehe die Frage, weil es ist dein Geld, würde ich auch fragen an deiner Stelle. Und ich kann dir das auch schriftlich geben. Ich habe das ja dokumentiert gehabt alles.
Warum hat er Angst, dennoch zu fragen?
Ja, das ist eine gute Frage, Bärbel. Weil das in diesem Land bedeutet Empathie und Fürsorge. Und das haben wir nicht. Oder das haben viele nicht.
Mhm. Aber er ist ja jemand, der dich umwirbt und gleichzeitig...
Er hatte auch Angst, das verstehe ich sogar. Mir wäre nur lieber gewesen, er hätte einfach klar und deutlich gesagt, Muriel, schaffst du das?
Aber die Decke der Heimlichkeit ist ja jetzt weg, Muriel.
Oh,
die Presse
ja,
hat es
so
geleistet.
Schön.
Du hast das Buch geschrieben. Wie fühlt sich das an?
Das fühlt sich sehr, sehr gut an. Ich kann das mit der Spiegel-Bestsellerliste noch nicht so ganz glauben. Der Punkt ist aber auch der, Bärbel, das ist mir erst relativ spät aufgefallen. Lustigerweise, weil ich bin Mensch, ich mache erst und denke dann. Das ist eine sehr, sehr treffende Eigenschaft von mir. Und mir ist aufgefallen, dass bei der Welle, die ich gemacht habe mit dem Buch, ich kann auch schlichtweg nie wieder anfangen zu trinken, weil es würden alle mitkriegen.
Aber du bist jetzt immer unter dieser Beobachtung. Also
das macht mir nichts. Ich bin unter der Beobachtung, ja, aber das wollte ich ja auch. Also ich wollte ja auch mein Sicherheitsnetz dahingehend verstärken, dass ich mich so weit aus dem Fenster wage, dass diese trockene Abstinenz oder diese zufriedene Abstinenz auch weiter bestehen bleibt.
Sind die Blicke jetzt anders? Das müssen wir gleich klären, liebe Muriel Baumeister. Ich freue mich, dass du heute unser Gast des Tages bist. Und ich bin Bärbel Schäfer und Sie hören den hr3 Sonntagstalk. Unser Gast ist Muriel Baumeister. Muriel, du hast deine Alkoholsucht im Herbst 2017, den Kampf angesagt. Ein Entzug in der geschlossenen Psychiatrie der Berliner Charité. Du hast den Kampf gewonnen, aber sind denn die Blicke der Menschen um dich herum, Privatpersonen, Produzenten, Kollegen, mit denen du arbeitest, auf dich als trockene Alkoholikerin heute andere?
Naja, von mir nahestehenden Personen sowieso, klar. Das ist ja ein Unterschied seit 2 Jahren, wie Tag und Nacht.
Und was stellen die jetzt fest?
Oder? Die stellen fest, dass sie mich wieder haben. Also, dass meine Freundin Judith, die mich da sozusagen freiwillig hat entscheiden lassen, stationär in die Charité zu gehen, die sagt, es war ganz egoistisch, sie wollte mich wieder haben. Und das ist eines der schönsten Komplimente, was man bekommen kann.
Eine schöne Liebeserklärung eigentlich.
Total, ja.
Und hast du dich auch wieder? Hast du dich neu kennengelernt?
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ein relativ komplizierter Mensch, weniger mit anderen als mehr mit mir selber. Aber ich vertraue mir einfach mehr. Und ich habe nur positive Sachen erfahren, seitdem ich aufgehört habe zu saufen.
Aber der Alltag ist doch immer noch da.
Ja, aber der stört mich ja nicht mehr.
Ja. Also hat sich auch dein Blick auf das, was du als Probleme früher weggetrunken hast, die sind ja nicht weg. Dein Zugang ist ein anderer.
Mein Zugang ist ein anderer. Und du musst dir vorstellen, dass du als Alkoholiker jede Begebenheit in deinem Leben neu besetzen musst, weil jede Begebenheit in deinem Leben ist mit Alkohol besetzt. Mhm. Du musst sozusagen jeden Schritt zum Kühlschrank, jeden Schritt in den Einkaufsladen, jeden Schritt zum Essen gehen, jedes Mal, wenn du im Flugzeug sitzt und die Stewardess fragt, möchtest du was trinken?
Das wundert mich sowieso, dass du da morgens und mittags schon Alkohol ausschenken.
Aber habe ich auch gemacht.
Unmöglich.
Habe ich aber auch gemacht. Ja, der Punkt ist, du kannst dich in diesem Land zu Tode saufen und keiner tut was, weil der Staat dran gewinnt.
Du warst jemand, der morgens um 8 im Flieger oder um 10 ein Glas Weißwein bestellt hat?
Nee, aber um 12.
Mhm.
Ja.
Es gibt viele Optionen und es muss ja bei dir dann eine ganz harte innere Haltung geben. Oder hart ist vielleicht das falsche
Wort. Es ist eine Krankheit, Bärbel. Du bist alkoholkrank und das suchst du dir nicht aus. Das ist teils erblich, teils ist es entstehtes, teils ist es psychisch bedingt. Das ist eine Krankheit, die in unserem Land immer noch nicht als Krankheit anerkannt wird. Wenn du Herzrhythmusstörungen hast, kriegst du ja auch ein Medikament. Und bei uns ist es immer so, dass Alkoholiker, ja, die müssen leiden, die müssen da durch. Das ist ja nur eine Willensfrage. Das ist Bullshit. Mhm.
Glaubst du, das Thema ist noch ein Tabu? Stellst du das fest?
Du bist, gehst auf
Lesungen, du bist in der Öffentlichkeit mit dem Thema. Warum ist das in unserem Land ein Tabu? Es ist auch ein Thema in anderen Ländern, aber wir haben ja schon einen sehr hohen Alkoholkonsum. Und du sagst es ja,
die Verlockungen sind groß. Der Staat verdient an dem Alkoholkonsum der Menschen. Und das finde ich krank. Und Alkoholwerbung gibt es immer noch. Das finde ich krank. Cannabis wird nicht legalisiert, aber Alkoholsaufen dürfen die Leute, bis sie tot umfallen. Was das für die Krankenkassen bedeutet, die Spätfolgen von Alkohol, das ist der Hammer.
Wenn uns jetzt jemand zuhört und sagt, ich trinke vielleicht 2 Flaschen Wein am Abend, dann ist man ja schon auf dem Weg zum Alkoholiker, würde ich sagen, mit 2 Flaschen Wein. Ich weiß nicht, wie du das einschätzt, aber gibt es Anzeichen, etwas, was wir vielleicht Angehörigen, Freunden mitgeben können?
Hingucken, ganz genau hingucken und thematisieren.
Wollen wir gleich über dieses genaue Hingucken reden?
Ja, gerne.
Weil es haben bei dir auch viele weggeguckt. Und wie geht hingucken, wenn man das eigentlich nicht sehen will, was man sieht bei einem Menschen, den man liebt?
Sehr gerne.
Ja, machen wir heute an diesem Sonntag im hr3-Talk mit Muriel Baumeister. Mein Gast ist heute Bestseller-Autorin, Schauspielerin. Muriel Baumeister heißt sie. Und das Buch, das sie geschrieben hat, Hinfallen ist keine Schande, nur liegen bleiben. Was heißt das konkret? Denn wir sprechen schon den ganzen Vormittag drüber. Wenn jetzt jemand erst einschaltet, was würdest du dem sagen?
Es geht darum, dass man im Leben nicht davor gefeit ist, hinzufallen oder Fehler zu machen. Und dass die wahre Kraft erst da klar wird, wenn man sich selbst am Schlafittchen packt und hochzieht aus dem Dreck. Und dass das möglich ist und dass es geht, den Alkoholismus zu überwinden. Und dass es geht, ein glückliches, nüchternes Leben zu führen, was ich niemals geglaubt hätte. Mhm. Und dass ich eigentlich jeden Tag ein Leben vorfinde, auch wenn es manchmal knirscht oder manchmal bei mir ja auch durch Patchwork oder diesen Beruf oder was auch immer nicht so läuft, wie man sich das wünscht. Es ist jeder Tag neu lebenswert, weil ohne Alkohol.
Du hast auch gesagt, wir kennen ja diese Branche. Der Druck, in der Öffentlichkeit zu stehen, Quoten zu erfüllen, wenn man besetzt wird mit einer Hauptrolle.
Also die Branche ist nicht schuld daran, dass ich trinke, aber es macht es auch nicht leichter.
Mhm. Es ist eine, in der sehr viel Alkohol konsumiert wird. Und du hast es gerade auch noch mal gesagt, vielleicht muss man auch lernen, hinzugucken.
Ja, unbedingt.
Wenn man das sieht bei einem Kollegen, bei einem Freund, dann hat es ja etwas Schamhaftes. Und die, die es sehen, wenden ja auch den Blick ab. Warum ist das falsch? Oder ist das falsch?
Naja, erstmal wenden sie meistens den Blick ab, weil sie sich an sich selber erinnert fühlen. Und das will kein Mensch. Also bei Kollegen weiß ich nicht. Das muss jeder selber entscheiden. Aber dranbleiben würde ich empfehlen. Also wenn man einmal sagt, pass auf, ich habe das Gefühl, du trinkst ein bisschen viel, wie geht's denn dir damit? Da sagt jeder Alkoholiker nö. Aber wenn du weiter dranbleibst und es immer wieder thematisierst, passieren dir zwei Dinge. Entweder er will dich nicht mehr sehen, dann weißt du, du hast recht, oder er nimmt irgendwann an. Und dann ist ganz wichtig, zum Beispiel nicht mehr mitzutrinken. Also das ist etwas, was die wenigsten Leute tun. Wenn du den Verdacht hast, dass einer deiner lieben Menschen Alkoholiker ist, verbietet sich automatisch und ab dem Moment, ab dem dir das klar wird, Alkohol zu trinken in seiner Gegenwart. Weil damit stellst du den Alkoholiker aus. Also damit ist der alleine auf weiter Flur und fängt an, darüber nachzudenken, ob das nicht vielleicht peinlich ist. Dann kann man Vorschläge machen. Man kann Vorschläge für Therapieplätze finden. In Berlin zum Beispiel, ich weiß nicht, wie das in Hessen ist, aber in Berlin ist die PIA in der Charité eine ganz, ganz große, tolle Anlaufstelle. Das ist die psychiatrische Ambulanz. Und die wissen auch, was sie tun. Einfach machen. Und es ist die Hölle. Und dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Nicht mittrinken, Flaschen wegschmeißen. Auch dem zeigen, ich weiß, wo du, oder guck mal, du hast doch bestimmt irgendwo versteckt, suchen. Man muss das peinlich machen, sonst passiert da gar nichts.
Das ist der erste Schritt, um die Krankheit aufzudecken, um jemanden vielleicht.
Und er wird es immer verneinen, oder sie. Klar, weil Selbstschutz.
Gibt es noch etwas, weil du gesagt hast, es ist mit so großer Scham besetzt, von der du heute sagst, dass ich das war in der Situation damals, wo du dir heute fremd bist?
Ja, aber das sage ich nicht laut.
Wir sind fast am Ende der Sendung, Muriel, und wir haben immer so einen Fragenhagel. Ne?
Oh ja, I love it. Ich liebe es.
Du schlagfertige Frau wirst den locker schaffen.
Ich trinke schnell noch einen Schluck Wasser vorher.
Okay, du trinkst einen Schluck Wasser und bist trotz deiner schweren Schnupfens hier als Superprofi aufgelaufen. Darüber freuen wir uns alle sehr.
Ich mich auch.
Wir legen los mit dem Fragenhagel. Meine goldene Kamera steht heute
auf dem Klo.
Was?
Ja.
Ich erinnere mich noch an das Foto zwischen diesen internationalen,
wie geil,
wunderbaren
Isabella Rossellini, Katrin Neuf und ich
Neuf,
auf einem Foto zur Verleihung der Goldenen Kamera und meine innig geliebte Mutter fragt, was machst du denn da?
Ich arbeite. Ja, und du bist eben jemand, die lange, um nicht zu sagen ein Leben lang, auch um die Anerkennung deines Vaters gerungen hat, der ja auch ein Schauspieler war und der lange gebraucht hat, das ernst zu nehmen, was du beruflich so erfolgreich heute machst. Am Schauspielern ist dir am wichtigsten das?
Wahrhaftigkeit.
Frauen in deiner Familie sind?
Großartig.
In meinem Jahr in Italien, da warst du süße 16, erinnerst du dich am liebsten an?
Pizza.
Lieblingsgetränk?
Ginger Ale.
Mm. Götz-George hat dir mal eine Dusche verpasst?
Nee, ich habe ihm eine Dusche verpasst.
Okay,
ich habe ihm eine Champagner-Dusche verpasst. Das ist eine lange Geschichte, okay. Die kann ich jetzt. Aber ich habe mir seinen Respekt dadurch verdient und das war sehr wichtig.
Wenn ich vor der Kamera stehe, dann?
Will ich nur spielen.
Schreibst du noch ein Buch?
Ich hoffe nicht mehr so ein schweres. Jetzt muss ich erstmal wieder was anarbeiten, was erleben. Ach, warum eigentlich nicht? Hat Spaß gemacht.
Liebe Muriel Baumeister, das finde ich auch. Das hat Spaß gemacht mit dir. Ich bedanke mich für dieses Gespräch am Sonntagmorgen und schick dir Liebe und
Taschentücher.
Taschentücher.
Das war ganz toll, Bärbel. Tschüss, ja. Vielen Dank.
Tschüss.
HR3. Die mit den Lieblingssongs.